betrifft. Wir werden jetzt noch drei Predigten haben, die kommenden Sonntage, wo wir den Inhalt des Epheserbriefs nochmal zusammenfassen. Heute starten wir, wie wir gehört haben, im Thema Christus, unser Gott und König. Nächste Woche wird der Mauritz dann weitermachen mit unserer Identität in Christus, also mit dem, was wir in Jesus haben, wo wir schon sehr, sehr viel davon gehört haben. Und dann wird der Uli noch darüber reden, Unterschied alt und neu. Wie sieht unser neues Leben mit Jesus aus? Aber heute wollen wir uns eben das Thema anschauen, Christus, unser Gott und König. Jesus im Epheserbrief. Was lernen wir im Epheserbrief über Jesus Christus? Vor allem über ihn als Gott und König. Und wie wir zuerst gesungen haben, das Lied Christus, ja, er begeistert mich. Ja. Wenn wir uns dieses Thema anschauen, wenn wir uns vor Augen halten, wenn wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen, was ist Jesus für ein König, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu loben, ihn zu preisen, als zu staunen und begeistert von ihm zu sein. Aber zunächst einmal, wenn ihr an König denkt, was fällt euch zu einem König ein? Was gehört zu einem König oder was macht einen König aus? Was würdet ihr sagen? Eine Krone, sehr gut. Ja, was noch? Königreich, genau. Königin. Schon lange her, dass wir in Österreich einen König gehabt haben. K&K-Zeit ist doch schon ein Zeitl vorbei. Und dann nur noch den älteren Semestern wirklich ein Begriff. Was gehört noch zu einem König? Ein Volk, genau, das ihm gehorcht. Und jetzt wollen wir eben schauen, was davon, was einen König ausmacht, was finden wir bei Jesus, was finden wir in der Bibel dazu. Und bevor wir uns die Stellen im Epheserbrief anschauen, wollen wir uns noch einen kurzen Videoclip anschauen, wo kurz zusammengefasst ist. Was lehrt die Bibel über Jesus Christus als unseren König?
Die Bibel sagt, mein König ist der König der Juden. Er ist der König Israels. Er ist der König der Gerechtigkeit. Er ist der König aller Zeitalter. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist mein König. Ich frage mich, kennst du ihn? Mein König ist der souveräne König. Es gibt kein Maß, mit dem man seine unendliche Liebe messen könnte. Er ist von ausdauernder Stärke. Er ist völlig aufrichtig und ewig beständig. Er ist unsterblich würdevoll. Er ist überragend mächtig. Er ist parteilos gnädig. Kennst du ihn? Er ist die großartigste Erscheinung, die je den Horizont der Welt durchquert hat. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Retter der Sünder. Er ist das Prunkstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist ohnegleichen. Er ist der erhabenste Gedanke in der Literatur. Er ist die am höchsten stehende Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist der grundlegende Leitsatz wahrer Theologie. Er ist der Einzige, der fähig ist, allumfassend zu retten. Ich frage mich, kennst du ihn? Er gibt den Schwachen Kraft. Er steht den Versuchten und den Geprüften zur Seite. Er hat Mitleid und er rettet. Er stärkt und er stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er reinigt die Aussätzigen. Er vergibt den Sündern. Er kauft die Schuldigen heraus. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Fleißigen. Er schmückt die Bescheidenen. Ich frage mich, kennst du ihn? Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Tür zur Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist der Weg der Gerechtigkeit. Er ist der Hochpass zur Heiligkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Kennst du ihn? Sein Leben ist beispiellos. Seine Güte ist grenzenlos. Sein Erbarmen ist ewig. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch beschreiben. Er ist unbeschreiblich, er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar, er ist unwiderstehlich. Man kann ihn nicht überleben und du kannst nicht leben ohne ihn. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn nicht aufhalten. Pontius Pilatus konnte keinen Fehler an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht fassen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König.
Genau, das als kurze Einleitung, einmal dieser Überblick, was die Bibel über Jesus als den König, als Gott und König sagt. Und wenn wir jetzt die einzelnen Bibelverse hernehmen würden, da könnten wir jetzt, ja, da wären wir morgen nicht fertig, wenn man das auslegen würde. Aber es ist wirklich unbeschreiblich, wie Christus als König beschrieben wird. Wer Jesus ist, der ewige König, wer für mich ist, wer er für mich sein will, wer er für uns als Gemeinde ist. Und dazu wollen wir uns jetzt eben anschauen, was finden wir im Epheserbrief darüber. Und da beginne ich mit diesen bekannten Versen, die wir auch schon genauer ausgelegt haben in der Predigtreihe, wo Paulus eben bittet, er fleht für die Gemeinde und betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Eben in Kapitel 1, die Verse 17 und 18. In dem Vorspann, in dem Video ist immer wieder die Frage gestellt worden, kennst du ihn, kennst du diesen König? Es ist nämlich das eine, ob wir Bibelverse über Jesus als König lesen, ob wir von diesen Versen Wissens jemals gehört haben oder ob wir Jesus als diesen König persönlich kennen, ob wir ihn erkannt haben. Und da haben wir auch in dieser Predigt über diese Stelle eben davon gehört, wie wichtig es ist, dass Gott selber durch seinen Geist zu uns spricht, dass er uns die Erkenntnis schenkt, dass er uns den Geist der Offenbarung gibt oder die erleuchteten Augen des Herzens, wie es hier heißt. Weil ansonsten werden wir persönlich gar nie wirklich Jesus Christus als König kennenlernen. Diese Wahrheiten, die da im Wort Gottes über Jesus stehen, die sind zu groß. Die sind, wie es im Video geheißen hat, die sind unfassbar, die sind unbeschreiblich. Das können wir nicht ergreifen, außer der Heilige Geist selber offenbart sie uns. Außer der Heilige Geist selber spricht zu uns. Und das ist mein Gebet dafür heute, dass wenn wir uns diese Bibelverse, Bibelstellen anschauen über Jesus als Gott und König, dass der Heilige Geist persönlich zu uns spricht, dass er uns begeistert für diese Wahrheiten, dass er uns die Erkenntnis schenkt, die wir brauchen, um das auch nur ansatzweise zu erfassen, was für einen König wir haben. Und wenn wir das machen, wenn wir ein bisschen was davon wirklich ergreifen, dann können wir gar nicht anders, als ja, aus dem Staunen nicht mehr herauszukommen, als Jesus, als unseren König anzubeten. Wir haben einiges davon vorhin in den Liedern schon gesungen, dass unsere Reaktion darauf, wenn wir Jesus als König kennenlernen, ist, dass wir uns niederknien vor ihm, dass wir ihn anbeten und dass wir ihm unser Leben geben, dass wir unser ganzes Leben ihm weihen. Und da wollen wir uns die nächste Stelle anschauen. Da schreibt Paulus in Kapitel 1, Verse 3 bis 8, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich widerfahren hat lassen in aller Weisheit und Klugheit. Also eine klassische Stelle, wo sich Paulus praktisch mit den Worten, mit den Begriffen überschlagt vor Begeisterung, wo eben nur probiert darzustellen, was haben wir alles in Christus, durch Christus. Und was wir hier über Jesus als Gott und König lernen, ist eben, dass in Christus sind wir bereits auserwählt worden von Gott vor Grundlegung der Welt, vor der Erschaffung der Welt. Das heißt, bevor Gott die Welt erschaffen hat, hat er uns als seine Kinder in Christus bereits auserwählt. Das heißt, jeder Einzelne, der hier sitzt, ist für Gott unendlich wertvoll. Ich kenne viele von euch nicht persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, womit ihr zu schaffen habt oder zu kämpfen habt, aber eines weiß ich, dass jeder, der hier sitzt, für Gott unendlich wertvoll ist, dass er auserwählt ist, dass Gottes Wunsch ist, dass wir alle das erleben, dass wir das erfahren, dass wir Jesus Christus als König, als Retter, als Erlöser kennenlernen, dass wir ihm begegnen und dass wir all das bekommen, was hier drinnen steht und worüber wir dann in der nächsten Predigt vor allem mehr hören werden. Damit es nochmal vertieft ist, was das heißt vor Grundlegung der Welt, dass wir in Christus bereits von Anfang an, von Ewigkeit her auserwählt sind, schauen wir uns eine ganz bekannte Stelle im Kolosserbrief an, in Kolosser 1, die Verse 15 bis 20, wo Paulus auch sehr, sehr eindrücklich beschreibt, was heißt es, dass Jesus Gott und König ist. Und da heißt es, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Von Jesus hören wir und lesen wir hier also, dass durch ihn alles geschaffen wurde. Dass Jesus kein Geschöpf ist, sondern dass er Schöpfer ist. Dass Jesus ewig ist, dass er Gott ist. Wie es hier heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wie wir aus anderen Stellen der Bibel wissen, könnten wir Gott gar nicht kennenlernen ohne Jesus. Nur in Jesus wird Gott für uns nah, erkennbar, erfahrbar. Das ist der Grund, warum Jesus von sich sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Das war einer seiner Aufgaben auf der Erde, dass er uns zeigt, wer ist Gott. Dass er uns Gott offenbart, dass er uns zeigt, wie Gott ist. Und wenn wir Jesus sehen, sehen wir Gott. Jesus ist für viele heute ein guter Mensch, ein weiser Lehrer. Für viele aus anderen Religionen ist er ein Prophet, ein wichtiger Prophet. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Jesus viel, viel mehr ist. Er ist natürlich ein Lehrer, er ist ein Prophet, aber er ist weit mehr. Jesus ist Gott, Jesus ist König. Und Paulus probiert hier mit diesen Worten nur ansatzweise darzustellen, dass unter Jesus alles unterworfen ist. Dass Jesus über allem steht, dass er der König ist, dass alles zu seinen Füßen ist. Dass die Fülle Gottes in ihm wohnt, dass alles bei ihm vereint wird oder alles wurde zu ihm, für ihn geschaffen, wie es hier heißt. Das sind Wahrheiten, wo wir wirklich darum beten müssen, dass Gott uns das offenbart, dass er uns in unser Herz schreibt, dass er das uns an unserem Geist offenbart, dass wir diesen Blick auf Jesus, unseren Gott, auf unseren König richten können. Jetzt hüpfen wir nochmal zurück zur Epheserstelle, die wir gerade gelesen haben vorher. Haben auch schon einiges davon gesungen und das haben wir auch im Abendmahl gerade gefeiert und das passt so gut rein, dass wir hier sehen, was war Jesus für ein König. Jesus war nicht nur ein König, der regieren wollte gleich auf der Erde und Prunk und Reichtum genießen wollte. Der wollte, dass sich die Menschen ihm unterwerfen und ihm dienen. Nein, die Bibel vermittelt uns etwas anderes von Jesus. Die Bibel vermittelt uns, er ist gekommen, um zu dienen, sein Leben als Lösegeld zu geben. Er ist gekommen, um durch sein wertvolles, sein kostbares Blut uns zu erlösen, uns zu befreien, die Vergebung unserer Sünden zu erlangen, was eben nur durch die Gnade Gottes geschehen ist. Und dieses Angebot gilt jedem, der hier sitzt, und ich hoffe, dass die meisten von uns dieses Angebot schon angenommen haben. Das ist das Liebesangebot, das große Geschenk, das Jesus Christus jedem hier machen will, dass er sein Blut vergießt. Und die einzige Krone, die Jesus getragen hat, war eine Dornenkrone. War die blutverschmierte Dornenkrone, die ihm aufgesetzt wurde, als er von seiner eigenen Schöpfung, von der eigenen Kreatur, die er geschaffen hat, gefoltert, verspottet, verachtet wurde. Aus Liebe zu uns hat er das geduldet und mit der Krone hat er sich ans Kreuz schlagen lassen, um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Das ist der größte Liebesbeweis, der je erbracht wurde. Wo wir eben sehen, Jesus, er wird als König wiederkommen. Jesus, werden wir nachher in anderen Stellen auch sehen, ist jetzt schon im Thron zur Rechten des Vaters und regiert. Aber Jesus hat sich erniedrigt. Er ist wirklich ein kleiner Mensch geworden. Er ist ein schwacher, verletzlicher, sterblicher Mensch geworden und hat aus Liebe zu uns alles, wirklich alles hingegeben. Dann in der nächsten Stelle im Epheser heißt es, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Dieses Geheimnis, von dem hier gesprochen ist, dieses Geheimnis seines Willens, es taucht immer wieder auch im Epheserbrief auf und generell im Neuen Testament. Das ist eben Gottes Rettungsplan durch Jesus Christus. Dass er von Anfang an den Wunsch gehabt hat, dass er seinen Sohn senden wird, damit er aus Liebe zu uns für uns stirbt, damit er die Vergebung unserer Sünden erkauft mit seinem teuren Blut. Und dann aber auch die große Prophezeiung, die sich sowohl durchs Alte Testament wie auch durchs Neue Testament durchzieht, dass schließlich einmal die Zeit kommt, wo alles unter Jesus zusammengefasst wird. Was da gemeint ist mit dem Griechischen, heißt eben, dass alles Jesus unterworfen wird, dass er als Haupt, als Kopf, als König wieder anerkannt wird. Und diese Zeit wird kommen, dass Jesus zurückkommt als sichtbarer König. Und Gott hat uns eben dieses Geheimnis offenbart. Das ist nichts, was wir uns erarbeitet haben durch Bibelstudium oder durch Vorträge besuchen oder durch frommes Leben, regelmäßigen Gottesdienstbesuch, sondern es wurde uns von Gott geschenkt. Er hat es uns offenbart. Anders ist es gar nicht möglich. Deswegen können Menschen noch so oft die Botschaft des Evangeliums hören, wenn nicht der Heilige Geist die Offenbarung schenkt, wenn nicht der Heilige Geist das Herz öffnet, dann werden wir es nicht erfassen, dann werden wir es nicht verstehen. Die Spannung bei Jesus war, dass er eben gekommen ist als der angekündigte Messias, dass er da aber bei seinem ersten Kommen als Diener, als Knecht Gottes gekommen ist, als Erlöser. Und dass die Menschen damals aufgrund der vielen, vielen Prophezeiungen im Alten Testament natürlich einen anderen Messias, einen König, den Friedefürst erwartet haben. Schauen wir einfach nur zwei Stellen an. Wir haben zuerst schon, der Stefan hat zuerst schon eine Stelle vorgelesen, aus Jesaja 45 und jetzt Jesaja 9, die ganz bekannte Stelle, wo es heißt, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Oder dann auch die Stelle in Jeremia, wo es eben vom Spross David die Rede ist, der auch dieser ewige König sein wird, der einen Namen haben wird, wie es zum Schluss heißt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit, der das Reich des Friedens bringen wird, wo es keine Kriege, keine Ungerechtigkeit, keine Gewalt, keinen Hass, keinen Terror mehr geben wird. Und die Juden damals, als Jesus gekommen ist, die haben natürlich auf diesen Messias, auf diesen Friedefürst gewartet. Die waren von den Römern unterdrückt und haben gehofft, jetzt kommt der Messias, Jesus ist der Messias. Und die Erwartung war, dass Jesus die Römer aus Israel wieder rauskicken wird, dass er Israel befreien wird, erlösen wird. Sogar zum Schluss, nach seiner Auferstehung, fragen die Jünger Jesus, ist es jetzt soweit? Wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Und auch da haben sie noch erwartet, dass er jetzt als König regieren wird, dass er dieses Friedensreich sichtbar machen wird. Aber auf die Frage, ob er ein König ist, die Pilatus gestellt hat, der Hohepriester gestellt hat, sagt Jesus, ja, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und das ist die Spannung, in der wir nach wie vor leben. Mit Jesus ist das Königreich Gottes zwar angebrochen, das sagt Jesus auch immer wieder, und er hat es auch gelebt, wie wir in vielen, vielen Stellen der Evangelien lesen, dass er umhergezogen ist, dass er Gutes getan hat, dass er Wunder gewirkt hat, dass er Tote auferweckt hat, dass er Kranke geheilt hat und dass er das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt hat. Wo er gesagt hat, das Reich Gottes ist jetzt da, mitten unter euch, da wo Jesus regiert, da wo Jesus herrscht. Aber es ist ein geistliches, ein unsichtbares Reich. Und dann ist eben die Spannung insofern, dass das zweite Kommen Jesus dann dieses sichtbare Königreich, dieses sichtbare Friedensreich kommen wird. Aber an Jesus, wie er auf der Erde war, haben wir eben gesehen, es ist nicht nur ein König, der jetzt am Thron Gottes sitzt, der jetzt darauf wartet, dass er als König endlich wiederkommen kann, der dort den Prunk genießt. Na, es ist ein König, der auch in seinem Leben auf der Erde, der gedient hat, der geliebt hat, der Menschen begegnet ist, der Menschen gedient hat und sich zu Gott gebracht hat, die der Abschaum der Gesellschaft waren, die verachtet waren, die hoffnungslos waren, die zerschlagen waren. Und wie wir auch in dem Video gesehen haben, er heilt, er richtet wieder auf, er macht neu, er schenkt neue Hoffnung. Und das ist wichtig für uns, wenn wir an Christus als unseren König denken, dass wir schon immer wieder im Bewusstsein haben, er ist der allmächtige König, er ist der Herr aller Herren, der jetzt auf dem Thron Gottes sitzt. Aber dass wir trotzdem auch wissen, Jesus ist trotzdem auch der liebende Diener, der mir begegnen will, der mir helfen will, der auch in meiner Not, in meinem Elend, in meinen Problemen da sein will. Er ist sich auch heute nicht zu schade, dahin zu gehen, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, wo Menschen verzweifelt sind. Und wo wir davon lesen, ist eben auch diese berühmte Philipperstelle, Philipper 2, wo das nochmal gut beschrieben wird, wie sehr sich Jesus erniedrigt hat. Da heißt es eben, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Also auch hier finden wir wieder beides. Zum einen, wie sehr sich Jesus aus Liebe zu uns erniedrigt hat. Das ist das größte Wunder, das werden wir nie ergreifen, dass der allmächtige Herr, der König der Könige, durch den Gott die Welt geschaffen hat, dass der Mensch geworden ist, dass er hier als Knecht gelebt hat, dass er bis ans Kreuz gegangen ist und dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das ist komplett unvorstellbar. Das gibt es in keiner Religion, wo ein Gott sich so erniedrigt, wo ein Gott solch eine Liebe hat. Und das ist aber das, was das Evangelium, was unseren Glauben ausmacht, diese Liebe Gottes. Und dann gibt es aber den zweiten Part, wo es darum heißt, deswegen ist er auch von Gott erhöht worden. Und es wird die Zeit kommen, wo jedes Knie sich einmal beugen wird vor Jesus Christus. Egal, wie man gelebt, egal, was man geglaubt hat, egal, wie man zu Jesus gestanden hat, jeder wird sich einmal vor Jesus Christus beugen werden müssen. Das ist etwas, das müssen wir auch im Bewusstsein haben, dass gerade auch dann, wenn wir Nachrichten anschauen, wenn wir sehen, es gibt so viele Probleme, so viele Konflikte, die Welt scheint irgendwie komplett aus dem Ruder zu laufen, dass wir dann wissen, aber Jesus regiert. Er wird kommen, er wird sein Friedensreich aufrichten, und zwar zu der Zeit, wo Gott es festgelegt hat. Und dann auch im Epheserbrief, in Kapitel 4, geht Paulus dann noch einmal darauf ein, dass er eben sagt, Jesus ist hinabgestiegen, aber er ist auch wieder aufgefahren. So wie er sich erniedrigt hat, um zu dienen, um zu erlösen, um zu befreien, so ist er dann auch aufgefahren, damit er alles erfülle, damit alles zu ihm gebracht wird, damit er derjenige ist, an dem Gott ja mit dieser Welt zum Abschluss kommt, wo alles zu Jesus zuführen wird. Und er lebt, er herrscht, er regiert, er hat den Tod besiegt. Und wir wissen es, wenn wir uns an Jesus wenden, dann wenden wir uns zu jemandem, der auf dem Thron Gottes sitzt, der alle Macht hat, dem alle Macht gegeben ist. Gebet ist nichts, wo man irgendwelche Notbitten loswerden probieren und nicht wissen, kann überhaupt etwas geschehen. Sondern wenn wir beten, dann wenden wir uns an den, der alle Macht hat, der alle Kraft hat, der über allem steht, der derjenige ist, der alles regiert, der alles erfüllt und bei dem alles zum Ziel kommen wird. Dann springen wir nochmal zurück. Also heute müsst ihr fit sein, wenn ihr Bibel aufschlagt und mitkommen wollt. In Epheser 1 lesen wir nochmal, dass Paulus weiter betet. Da betet er eben um diese erleuchteten Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist. Nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also auch hier wird nochmal betont, dass Jesus derjenige ist, der alle Macht, der alle Kraft hat, dem alle Mächten, alle Gewalten, alle Königreiche, alles ist Jesus unterworfen. Er ist derjenige, der über das Weltgeschehen bestimmt. Er ist derjenige, ja, vor den sich alle dann schließlich beugen, vor den sich alle niederwerfen sollen. Und wichtig für uns, was hier eben steht. Da sind so viele Sachen drinnen, da wird der Mauritz dann nächste Woche genauer darauf eingehen, was wir in Christus alles haben, wie reich wir beschenkt sind, wie sie eben heißt, wir sind Erben, ja? Wir sind Kinder Gottes, wir gehören Gott und durch Jesus sind wir sind Königskinder. Egal wie wir uns fühlen, aber wenn wir vielleicht in der Schule, in der Arbeit oder sonst irgendwo verspottet, unterdrückt, gemobbt werden, wenn wir vielleicht an unserem Selbstwert zweifeln, sagt uns die Bibel etwas anderes. Dann heißt es, wir sind geliebte Königskinder. Wir sind reiche Erben, die so eine Hoffnung haben, die so überschwänglich groß ist, dass wir es gar nicht fassen und ergreifen können. Deswegen betet der Paulus auch dafür, dass Gott uns da die Herzen erleuchtet, dass er uns die Offenbarung schenkt dafür, dass wir das zumindest ansatzweise ergreifen, was wir in Jesus haben, der unser König ist, der in uns lebt, der auch uns zum neuen Leben erweckt hat und der uns zu Königskindern, zu Kindern des himmlischen Vaters gemacht hat. Und wie es hier eben auch heißt, Jesus ist eben auch das Haupt der Gemeinde, wo wir dann noch ein bisschen was drüber hören werden. Jesus ist der Angekündigte, der im Alten Testament prophezeite Friedefürst, der sein Friedensreich am Ende der Zeit wirklich sichtbar aufrichten wird. Aber als Jesus beim ersten Mal gekommen ist, als Erlöser, als Befreier, als Retter, da hat er auch schon Frieden gebracht, wie wir in der Epheser-Reihe schon gehört haben. Wo es eben hier heißt, in Kapitel 2, ab Vers 14, er, Jesus Christus, er ist unser Frieden. Er hat eben den Zaun gebrochen zwischen Juden und Nichtjuden. Er hat beide vereint. In Jesus werden alle mit Gott versöhnt. Jesus ist derjenige, der uns, ja, der unser persönlicher Friedefürst sein will, der uns Frieden mit Gott bringen will, der unsere Schuld, unsere Sünde vergeben will und der aber auch dafür sorgen will, dass hier in der Gemeinde, wie wir zuerst bei den Grüßen gehört haben, von einer Gemeinde, die Multikult ist, die sehr international ist, dass er auch hier Frieden zwischen den Nationen schenken will. Gerade da, wo vielleicht Vorurteile da sind, Ängste da sind, Hass, ja, wo Schuld da war, Da möchte Jesus versöhnen, das möchte er jetzt schon machen. Und das hat er getan, diesen Frieden hat er gebracht, diesen Frieden hat er verkündigt, wie es hier heißt, am Ende, Vers 17, das Evangelium des Friedens, ja, im Evangelium Frieden verkündet. Und das war das, was Jesus gebracht hat, was er der Gemeinde offenbart hat, was er seinen Jüngern offenbart hat. Aber er ist nicht dabei stehen geblieben. Es ist auch jetzt nicht so, dass Jesus am Thron wartet, bis er endlich zurückkommen kann, bis er als König auf der Erde regieren kann, bis er sein Friedensreich hier aufrichten kann, sondern was macht Jesus jetzt? Jesus ist jetzt, wie wir gelesen und gehört haben, er ist das Haupt der Gemeinde. Diejenigen, die letzte Woche bei der Gemeindefreizeit dabei waren, die haben einiges darüber gehört auch, was das bedeutet, dass Jesus, der Lebendige, das Haupt der Gemeinde ist. Das ist das, wo Jesus jetzt schon seine Herrschaft ausleben will und wo er den Wunsch hat, dass er durch die Gemeinde als Haupt sein Königreich, sein Friedensreich schon jetzt auf der Welt ausbreitet. Vollendet wird es, wenn er wiederkommt, wenn er sichtbar für alle wiederkommt. Aber wir können schon jetzt darüber staunen, wie die Gemeinde wächst. Und davon war Paulus so begeistert, wo er ihm sagt, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben, in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also hier steht, dass sogar die Mächte im Himmel staunen werden über das, was Jesus in der Gemeinde und durch die Gemeinde tut. Es gibt andere Stelle, wo es sogar heißt, dass die Engel hätten sich gewünscht, das Evangelium verkündigt zu bekommen. Ja, staunen darüber, sind begeistert, wie Jesus durch die Gemeinde sein Reich baut, wie sein Reich ausgebreitet, ausgeweitet wird. Und Jesus möchte uns als seinen Leib, als seinen Körper, als seine Glieder gebrauchen, dass wir so wie er, als er auf der Erde gelebt hat, seine Liebe weitergeben, das Evangelium weitergeben, Menschen dienen, dass durch uns auch das Reich Gottes mehr und mehr sichtbar wird. Nicht dieses wirklich öffentliche Reich, wie wir später haben werden, dass wirklich alle das sehen, sondern dieses verborgene Reich, das auch im Untergrund wächst, wo Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wo Menschen neue Hoffnung, neues Leben empfangen, wo Versöhnung geschieht, wo Menschen angerührt, geheilt werden, Frieden mit Gott bekommen, wo Gemeinde wächst. Das ist das Reich Gottes, das sich jetzt ausbreitet und wo Jesus will, dass er das durch uns als Gemeinde machen kann. Dass er derjenige ist, der uns als seine Gemeinde gebraucht, um dieses Königreich auszubreiten. Und wenn die Engel so begeistert von der Gemeinde sind, dann sollen wir es erst recht sein. Dann sollen wir auch begeistert sein, zur Gemeinde Jesu gehören zu dürfen. Dann sollen wir wie Paulus begeistert sein, dieses Evangelium vom Reich Gottes, von der Königsherrschaft Jesu weiterzusagen. Und da haben wir dann im Epheser eben einige Stellen darüber, wo das eben beschrieben wird, was Jesus macht, dass er derjenige ist, der Eckstein der Gemeinde ist, auf dem der ganze Bau eben ineinander gefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel. Jesus selber ist das Fundament dieser Gemeinde. Jesus ist derjenige, der vorangehen will, der zeigen will, wie möchte er uns als Gemeinde hier in unserer Stadt, in unserem Umfeld einsetzen, um die Königsherrschaft Jesus zu proklamieren, um das Evangelium vom Reich Gottes weiterzusagen. Und Paulus war wirklich begeistert davon. Er hat gar nicht anders können, als diese Friedensbotschaft hinauszutragen, als darauf hinzuweisen, dass auch dann, wenn es so viele ungerechte Herrscher, Könige, Diktatoren gibt, dass es einen gerechten König gibt, dass es Jesus als liebenden, als versöhnenden, als vergebenden König gibt, und diese Botschaft eben hinauszutragen. Oder in Kapitel 4, Verse 15 und 16. Lasst uns als Gemeinde wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Also auch bei uns möchte sich Jesus verherrlichen hier in der Gemeinde. Jeder Einzelne, der hier sitzt, ist für die Gemeinde wichtig und jeden Einzelnen möchte Jesus gebrauchen, um ihm Gaben zu geben, um durch Jesu Liebe hier zu wirken, um andere zu unterstützen. Und das Ziel soll sein, dass die Gemeinde wächst. Sowohl jeder Einzelne im Glauben, in der Erkenntnis Gottes, aber auch in der Zahl, dass neue hinzugefügt werden, wie es in der Apostelgeschichte immer wieder heißt, dass der Herr Leute hinzugefügt hat. Dass sich die Reihen hier füllen, dass man endlich oben loslegen können und der Hans Summer da oben ausbauen kann, dass es hier weitergeht. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus in uns wirkt, weil er hier handelt, weil er uns gebraucht, um viele, viele Menschen für ihn zu begeistern. Jesus ist derjenige, der, wie es in diesen Stellen heißt, das Haupt ist, der über der Gemeinde steht. Wir ordnen uns unter. Wir unterwerfen uns Jesus. Wir erkennen an, dass er unser Herr ist. Da ist jeder Einzelne ganz persönlich herausgefordert, wie wir zuerst gesungen haben. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich lege dir alles hin. Ich möchte dir dienen. Ich möchte dir mit meinem Leben zur Verfügung stehen. Aber auch wir als Gemeinde, dass wir sagen, wir wollen die Gemeinde hier nicht so bauen, wie es wir wollen, wie es die Ältesten wollen oder sonst irgendwie, sondern das hat das Gott letzte Woche auf der Gemeindefreizeit eben bei diesen Videovorträgen so gut vermittelt. Wir wollen auf Jesus das Haupt hören. Wir wollen beten, Jesus, wie möchtest du uns gebrauchen? Wohin möchtest du uns führen? Wo können wir deine Liebe und dein Evangelium weitergeben? Und dann heißt es eben weiter, Jesus reinigt die Gemeinde, er heiligt die Gemeinde. Er ist derjenige, der uns wiedergeboren hat. Er ist derjenige, der uns Flecken und ja, runzellos vor ihn stellen will. Das sind nicht wir durch eigene Frömmigkeit, durch Heiligkeit, sondern Jesus Christus als Haupt, als König arbeitet an jedem Einzelnen von uns. Und das ist eben etwas, wo wir wirklich beten können, dass Gott uns die Offenbarung schenkt. Wer ist Jesus für mich? Inwiefern ist Jesus mein König? Inwiefern ist Jesus mein Gott? Inwiefern ist Jesus auch hier in der Gemeinde unser Haupt und geht voran? Und dass wir beten, dass wir ihn anbeten, dass wir ihm danken für das, was er gemacht hat. Dass wir ihm danken für das, was wir beim Abendmahl gemacht haben. Dass wir ihm danken für das, was er für uns bezahlt hat. Wie er sich erniedrigt hat, um uns zu befreien, um uns zu erlösen. Dass wir ihn anbeten für das, was für König er ist. Dass wir uns aber auch darauf freuen, dass Jesus mal wiederkommen wird. Dass Jesus sein König, sein Friedensreich aufrichten wird. Dass er uns auch zu uns holen wird. In den Himmel und dass wir immer bei ihm sein dürfen. Und das wollen wir jetzt machen. Haben jetzt im Anschluss an die Predigt gleich Zeit, wo wir diejenigen, die wollen, in Gruppen, diejenigen, die wollen, auch für sich alleine, wo wir das ein bisschen reflektieren, wo wir Jesus anbeten, wo wir ihm danken, wo wir einfach dafür beten, dass Jesus sich uns immer mehr und mehr offenbart und dass Jesus uns gebraucht zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Amen.